nämlich anscheinend etwas größer als die Ingelore. Aber ich hoffe, ihr empfindet die Predigt jetzt nicht als von oben herab gesprochen. Ich erinnere mich an ein Feedback, das ich bekommen habe auf eine Predigt ein paar Monate nachher. Da hat mir eine Frau gesagt, was bei ihr während der Predigt geschehen ist. Und ich habe mich gewundert, ich habe mir gedacht, aber davon habe ich doch in der Predigt gar nichts gesagt. Aber es war eine interessante Erfahrung, weil es mich darauf hinweist, dass der Heilige Geist doch sein eigenes Wirken hat. Gar nicht unbedingt abhängig von dem, was ich als Prediger gerade sage. Und das ist ja auch etwas, worauf wir hoffen, wenn wir hier beisammen sind, dass eben gewissermaßen der Himmel sich auftut und Gott Einblick geschenkt. Wenn ihr ein Glaubensbekenntnis schreiben würdet, mit welchem Thema würdet ihr beginnen? Was wäre gleich einmal am Beginn? Gott der Herr, der Schöpfer, Glauben, Jesus, was war noch? Der gestorben ist und auferstanden ist. Ja, da haben wir jetzt schon eine ganze Menge von Vorschlägen. Und tatsächlich gibt es diese Unterschiede in den Glaubensbekenntnissen. Manche beginnen gewissermaßen mit dem wichtigsten Thema, mit Gott selber. Gott, der Dreieinige. Andere beginnen damit, wie Gott uns vor allem begegnet. Gott, der Mensch geworden ist, Jesus Christus, der auf der Erde gewirkt hat. Und dann, was jetzt scheinbar nicht gekommen ist, manche beginnen damit, dass sie zuerst einmal die Bibel festlegen wollen. Die Bibel ist Autorität. Wenn ich das festgelegt habe, dann kann ich alles Weitere fortsetzen aufgrund der Bibel. Was ist ein Glaubensbekenntnis? Also wir kennen ja zum Beispiel das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das wir hier im Gottesdienst manchmal sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ein Bekenntnis. Ich sage aber zum Beispiel nicht, wir beten jetzt ein Glaubensbekenntnis, denn ich sehe so, ein Gebet ist, wo ich Gott anrede. Wenn ich sage, Gott, du bist groß, dann ist das ein Gebet. Wenn ich sage, Gott ist groß, dann ist das ein Bekenntnis, dort, wo ich etwas über Gott sage. Also die Aussagen sind vielleicht ganz ähnlich, aber je nachdem, ob ich Gott direkt anrede, das ist dann eben Gebet. Oder ob ich über Gott etwas sage, das ist dann ein Bekenntnis. Wenn wir so durch das Neue Testament durchgehen und aufmerksam lesen, dann sehen wir dort einige Bekenntnisse. Ich möchte mit den Evangelien beginnen und da auch gleich einmal die erste Folie. Petrus und Jesus. Kurz danach kommt dann diese berühmte Aussage Jesu: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Da ist die Frage, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Das fragt Jesus seine Jünger und dann fragt er, und was sagt ihr? Und dann kommt diese Aussage des Simon Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist also ein Bekenntnis. Genau genommen wäre das ein Christusbekenntnis. Glaubensbekenntnis passt hier vielleicht nicht ganz, denn Glaubensbekenntnis ist eher etwas, in dem ich den Inhalt meines Glaubens zusammengefasst, aber doch etwas umfassender darlege. Und hier geht es speziell um Christus, dass jemand erkennt, dieser Mensch, der ausschaut wie ein Mensch, ist doch etwas ganz Spezielles. Etwas, ist jemand, der von Gott in besonderer Weise beauftragt ist, letztlich Gott selber tritt ihm da entgegen. Ein Christusbekenntnis. Ein solches haben wir in den Evangelien mehrmals. Und ich möchte dann noch ein Beispiel bringen, noch in der nächsten Folie. Martha, eine Schwester des Lazarus. Das war dieses Gespräch kurz vor der Auferweckung des Lazarus. Lazarus war bereits gestorben, bereits seit einigen Tagen tot. Jesus kommt hin. Was er macht, ist nicht einfach, dass er gerade mal hingeht und er weckt ihn und denkt, ja, dann werden die Leute draufkommen und werden sie glauben, wenn sie sehen, was da geschehen ist, sondern er führt vorher Gespräche. Das heißt, er will Beobachter und auch Angehörige heranführen, dass sie selber mitglauben. Denn damit haben sie dann auch mehr von diesem Erleben, wenn sie selber ein Stück weit erfasst haben, ein Stück weit mitgeglaubt haben. Und besonders dieses Gespräch mit der Martha wird da sehr ausführlich dargestellt. Jesus fragt sie dann, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben und niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha sagt dann, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also wieder Christus, Sohn Gottes. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also auch hier wieder ein Christusbekenntnis. Also wenn wir so in den Evangelien lesen, dann können wir auch mal bewusst darauf achten, auf diese Momente, in denen sich der Himmel auftut und Menschen einen Blick bekommen dafür, was geschieht da? Wer ist dieser Jesus eigentlich, der da jetzt mitten unter uns lebt und der eigentlich ausschaut so wie ein normaler Mensch? Jesus hat es anscheinend so gemacht, dass er nicht so sehr aufgetreten ist und gesagt hat, pass auf Leute, ich erkläre euch das, ich bin Gott. Sondern er hat manches angedeutet, er hat Zeichen getan, mit der Hoffnung, dass Menschen dann selber draufkommen. Und hat ihnen das dann eventuell bestätigt und gesagt, ja, so ist es, du sagst es. Aber sie sollten selber draufkommen. Ich möchte dann weitergehen zu den Paulusbriefen. Da haben wir dann etwas ausführlichere, da könnte man schon sagen, Glaubensbekenntnisse. Die Ingelore hat uns da ja schon zwei Texte vorgelesen. Aus dem ersten Timotheusbrief 3,16, also die Bibelkenner unter uns, 3,16, das können Sie sich leicht merken, so wie Johannes 3,16, das sind einige berühmte Verse, die wir da finden im Neuen Testament, immer Kapitel 3, Vers 16. Und hier auch. Die Theologen sagen uns, hier dürfte ein Hymnus dahinter stehen. Also sie verwenden das lateinische Wort, wir könnten auch das Fremdwort verwenden, eine Hymne oder ein Loblied. Also nicht einfach nur irgendein Lied, sondern eine Hymne ist ein spezielles Lied, ein Loblied, so wie eine Nationalhymne. Ich habe heute im Radio gehört, naja, in Russland wird dann die österreichische Nationalhymne anscheinend nicht gespielt werden bei der Fußball-Weltmeisterschaft, voraussichtlich. Aber Hymne, das ist eben so ein Loblied. Das kann eine Nation betreffen oder eben auch Gott betreffen oder Christus betreffen. Und da meinen Theologen, dass Paulus hier so einen Hymnus oder eine Hymne aufgreift, einfach weil es so eine poetische Formulierung gibt, die auch in der deutschen Übersetzung noch durchschimmert, wo wir merken, ja, das ist wirklich was Dichterisches. Also, das Geheimnis der Gottesverehrung ist groß. Und Christus wird dann nicht einmal genannt. Es wird vorausgesetzt, dass Menschen selber draufkommen oder die Leser dieses Briefes, die Hörer dieses Briefes, wenn er vorgelesen wurde. Er wurde offenbart im Fleisch, bekam Recht im Geist, wurde geschaut von den Engeln, verkündet unter den Völkern, fand Glauben in der Welt, wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier springt es so hin und her zwischen dem, was im Himmel geschieht und dem, was auf der Erde geschieht. Also geoffenbart im Fleisch, das heißt, Jesus wurde Mensch. Gott selber wurde Mensch, bekam Recht im Geist, das betrifft dann Gottes Wirken, Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist und er hat Jesus bestätigt. Was bedeutet das? Also eine Bestätigung. Einerseits geoffenbart im Fleisch, eine besondere Bestätigung seines Menschseins war, dass er getötet werden konnte am Kreuz. Da wurde klar, ja, er ist wirklich Mensch, er kann sterben. Und dann aber die Auferstehung, der Geist Gottes hat ihn lebendig gemacht, hier die Bestätigung für das Wirken des Geistes im Leben Jesu. Kam recht im Geist, geschaut von den Engeln, also hier bleiben wir jetzt noch im himmlischen Bereich. Die Engel, die eine wichtige Funktion haben, die auch mit Aufträgen losgeschickt werden, aber die hier angesichts dessen, was hier geschieht bei Jesus, auch nur beobachten und staunen können. Die nicht die zentrale Rolle haben in dem Geschehen. Verkündet unter den Völkern, also hier sind wir wieder bei dem, was auf der Erde geschieht, fand Glauben in der Welt und dann wieder wurde aufgenommen in die Herrlichkeit, also jetzt geht es wieder um das Himmlische. Das Wirken Jesu sehr kurz gefasst, also begonnen von, er wurde Mensch, bis hin am Ende seines Wirkens auf der Erde, er wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. So wie wir im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis auch sagen, Maria und Pontius Pilatus, also zwei menschliche Namen werden genannt, für den Beginn des Lebens Jesu und für das Ende des Lebens Jesu, geboren von der Jungfrau Maria, am Ende gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Und so ähnlich dann auch in einem anderen Text, das wäre dann in der nächsten Folie, Philipperbrief. Auch hier nehmen die Fachleute an, dass es hier um so eine Hymne geht, die Paulus aufgreift. Also poetisch formuliert. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, sondern er entäußerte sich, wurde dem Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder bekennt, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier am Ende haben wir wieder ein Christusbekenntnis. Herr Jesus Christus ist dazu zu denken. Das ist im Griechischen und so wie im Lateinischen manchmal nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber mitgedacht. Herr ist Jesus Christus, Kyrios Jesus Christus. Also ein Christusbekenntnis mit eingebaut in dieses Glaubensbekenntnis, wo es auch darum geht, war Gott, Gott gleich, er entäußerte sich, also er wurde Mensch, er erniedrigte sich. Und dann am Ende, er wurde erhöht, bekam den Namen, der höher ist als alle Namen. Also hier eine ganze Reihe von Superlativen, also alle und jeder. Gott hat ihn über alle erhöht. Der Name, der größer ist als alle Namen, damit alle ihre Knie beugen und jeder bekennt, also dieses alle, jeder wird hier gehäuft verwendet. Also, im Neuen Testament, wir finden Christusbekenntnisse, aber wir finden dann auch doch etwas umfassendere Glaubensbekenntnisse. Glaubensbekenntnisse, die andeuten, die kurz zusammengefasst sind, die sicher auch näher erklärt werden müssen. Also wenn ein Außenstehender das so hört, wäre ihm vieles noch unklar. Aber man hat etwas Poetisches, was mal so hingestellt ist und da kann man anknüpfen und kann dann erklären. Ich möchte dann springen in die Gegenwart. Glaubensbekenntnisse haben wir auch in der Gegenwart und da möchte ich speziell das der Freikirche in Österreich betrachten. Bei der nächsten Folie habt ihr dieses Symbol, dieses Kennzeichen für Freikirche in Österreich und eine Art von Glaubensbekenntnis, auch wenn es nicht so genannt wird, haben wir dann dort in der Verfassung der Freikirchen im Artikel 2. Der wird überschrieben mit Glaubensgrundlage. Das heißt aber nicht, dass jetzt der ganze Text, der folgt, die Glaubensgrundlage ist, also nicht dieses Glaubensbekenntnis ist die Glaubensgrundlage, sondern die Glaubensgrundlage ist die Bibel. Darauf bauen sie sich auf. Das heißt, die Überschrift ist Glaubensgrundlage und hier wird eben erklärt, in diesem Artikel 2, was ist die Glaubensgrundlage der Freikirche in Österreich. Gut, in der nächsten Folie beginne ich dann damit, die Freikirchen in Österreich und deren Mitglieder. Die Freikirchen in Österreich und deren Mitglieder bekennen sich. Ich finde es interessant, dass eben hier nicht nur von der Kirche oder den Kirchen gesprochen wird, als eine Organisation, sondern gleich auch die einzelnen Mitglieder. Das heißt, jeder Einzelne ist wichtig und jeder Einzelne bekennt. Hier wird eben diese Individualität, die bei den Freikirchen wichtig ist, die Entscheidung des Einzelnen hervorgehoben. Das einzelne Mitglied. Es geht nicht nur um eine Kirchenorganisation oder um eine Kirchenleitung, sondern es geht um jedes einzelne Mitglied. Sie bekennen sich zu Jesus Christus als dem Herrn und Erlöser der Welt. Also hier haben wir den Beginn eines Glaubensbekenntnisses. Es beginnt mit Jesus Christus. In dem Sinne, so tritt Gott uns vor allem entgegen. Gut, Gott tritt uns auch im Alten Testament entgegen, aber dann in besonderer Weise eben da, dass Gott selber Mensch geworden ist. Gemäß der Heiligen Schrift, der Bibel, der Grundlage ihres Glaubens, Denkens und Handelns. Also hier haben wir ausdrücklich Glaubensgrundlage, das ist die Bibel. Dann geht es weiter. Auf der nächsten Folie haben wir das, da geht dann mit B weiter. Also das wäre dann die zweite Aussage. Die Freikirchen und ihre Mitglieder, sie verstehen sich als zugehörig zum universalen Leib Christi und wissen sich im apostolischen Glaubensbekenntnis mit anderen Christen verbunden. Doch bemerkenswert, dass das gleich als zweite Aussage kommt. Das ist auch wichtig, denn dort, wo eine Kirche sich selber vorstellt und ihre Besonderheiten auch erklärt, kann leicht der Eindruck entstehen, aha, die glauben, sie seien was Besonderes. Oder nur sie hätten es erfasst. Und dass hier schon in der zweiten Aussage kommt, wir wissen uns verbunden, das heißt, wir sind Christen, aber daneben gibt es auch andere Christen. Und wir haben Gemeinsames, wie das im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt. Das wird hier eigentlich an dieser sehr frühen Stelle schon zum Ausdruck gebracht. Die Frage, meinen wir, dass wir die Wahrheit haben, das ist sowieso ein bisschen eine komplizierte Frage. Natürlich meine ich, dass ich zum Beispiel, was das Taufverständnis betrifft, dass mein Verständnis das Richtige ist. Denn wenn ich meinen würde, dass mein Verständnis falsch wäre, dann würde ich es ja nicht vertreten. Dann würde ich eben das vertreten, was ich meine, dass es richtig ist. Also jeder vertritt das, was er für richtig hält. Also jeder glaubt, er hat die Wahrheit, in gewisser Weise. Also dieser Vorwurf, ihr glaubt, ihr habt die Wahrheit, das ist eigentlich nicht so passend. Aber manchmal entsteht der Eindruck, wenn eine Kirche meint, dass die eigenen Besonderheiten so wesentlich sind, dass alle anderen Kirchen, alle anderen Christen weit entfernt sind von dem, was sich Gott vorstellt. Also dort, wo dieser Eindruck entsteht, dann hat man eben so das Gefühl, das ist doch irgendwo überheblich oder sektiererisch. Und da ist es wichtig, eben mit zu bedenken, auch wenn ich meine, bei einem bestimmten Lehrpunkt habe ich die richtige Ansicht, das darf ich ja meinen, es kann trotzdem sein, dass jemand anderer, der hier eine andere Ansicht hat und vielleicht wirklich eine falsche Ansicht hat, dass der in vielen Bereichen, was Nachfolge Jesu betrifft, viel mehr erfasst hat, viel mehr umsetzt, als ich das tue. Also meine Behauptung in dieser einen Frage, meine ich, dass ich recht habe, bedeutet nicht, dass mein Christenleben unbedingt vorbildlicher ist als das eines anderen, der in diesem Punkt möglicherweise wirklich eine falsche Ansicht hat oder vielleicht das nicht ganz so erfasst hat, wie Gott es auch meint. Das ist auch immer wichtig mitzubedenken. Also wir versuchen natürlich zu erkennen, was Gott uns sagen will und das festzuhalten und umzusetzen. Aber trotz all der Mängel, die da sein mögen, auch im Erkennen, kann es sein, dass wir dieses und jenes doch umsetzen und manches eben besser umsetzen, trotz Erkenntnismängel, die wir eben alle haben. Ich gehe weiter. Also C, die dritte Aussage, Sie sehen Ihre Aufgabe in der Ausbreitung des Evangeliums. Also hier werden einige sehr wichtige Elemente angesprochen. Die Mission, dieses Verständnis, so wie ein Bettler. Ein Bettler, der etwas entdeckt hat, dort gibt es was zum Essen. Und der Bettler sagt dann dem anderen Bettler, du komm hin, dort gibt es was zum Essen. So ist das Empfinden von Christen, die etwas weitergeben wollen. Nicht im Sinne von wir haben's oder wir sind was Besseres oder wir sind die Gescheiteren, sondern okay, wir haben es geschenkt bekommen, wir haben Einblick bekommen und jetzt möchten wir es gerne auch anderen sagen. Dort haben wir was entdeckt, kommt auch dorthin. Dann D, sie bekennen sich zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift. Also auch hier noch einmal die Heilige Schrift angeführt, ist für die Freikirchen sehr wichtig, dass sie eben versuchen, tatsächlich die Bibel als Mitteilung Gottes zu sehen und von dort her zu lernen und zu erkennen, was Gott uns sagen will. Also, wenn ich das jetzt übertrage auf uns, was bedeutet es für uns? Wenn wir so konfrontiert werden mit Glaubensbekenntnissen, was könnte das jetzt für unser Leben bedeuten? Das erste ist für mich als Bibelleser, dass ich im Neuen Testament mal ganz bewusst und sensibel achte darauf, wo entdecke ich da so ein Christusbekenntnis oder wo entdecke ich da ein Glaubensbekenntnis. Dann Glaubensbekenntnisse können wir lernen, können wir uns einprägen, gerade wenn das apostolische Glaubensbekenntnis manchmal gesprochen wird, ist vielleicht ganz gut, wenn man es auswendig kann. Und das Glaubensbekenntnis der Freikirche in Österreich, diese Erklärung der Glaubensgrundlage, ist auch gut, wenn ich damit vertraut bin, denn manchmal werde ich ja gefragt, was sind eigentlich die Freikirchen oder was vertreten die? Und dann habe ich hoffentlich erfasst das Wesentliche und kann es so sagen, wie ich es eben sehe, aber es ist auch gut, wenn ich da einen offiziellen Text vor Augen habe und an den ich mich anlehnen kann und mich auf ihn beziehen kann und sagen kann, also so haben die Freikirchen selber formuliert. Aber abgesehen davon geht es ja auch darum, dass ich hoffentlich oft in eine Situation komme, dass Menschen in meiner Umgebung, vielleicht Arbeitskollegen, etwas wissen wollen von mir, wie ist das eigentlich, du bist so religiös oder du bist gläubig, was glaubst du eigentlich? Und dass ich dann in dieser wunderbaren Situation bin, dass ich erklären kann, was ich glaube. Ich habe da selber einen Versuch gemacht, jetzt in einigen Sätzen das darzulegen, in eigenen Worten. Der Anlass war, da war ein Leserbrief in der Presse von einem konservativen Katholiken, der gemeint hat, dass die Kirche sich da oft auf Nebenschauplätze begibt, also über Umweltschutz äußert sie sich. Und das zentrale, die zentrale christliche Botschaft, die wird nicht so vorgebracht, nämlich, dass alle Menschen, die nicht daran glauben, dass Jesus mit seinem Sühnopfer für die Sünden der Menschen gestorben ist, dass all diese Menschen, die das eben nicht glauben, dass die verloren gehen und in die Hölle kommen. Das ist die zentrale christliche Botschaft, hat dieser Leserbriefschreiber gemeint. Und da habe ich gedacht, da möchte ich doch entgegnen. Und ich habe das dann folgendermaßen formuliert, das wäre dann gleich so auf der nächsten Folie, beginne ich damit. Die Liebe. Ihr seht da, dass auch manchmal der Himmel versucht, die Liebe Gottes deutlich zu machen durch die Gestalt von Wolken. Oder ist es nur etwas künstlich Gemachtes, wie auch immer. Aber wir können erahnen, was damit gemeint ist. Das Herz Gottes, die Liebe Gottes. So würde ich also beginnen. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit den Menschen. Diese dürfen Gottes Liebe erleben und auch ihrerseits mit Liebe antworten. Mit Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Warum beginne ich mit der Liebe? Weil diese ein besonderes Kennzeichen des christlichen Glaubens ist. Wir finden sie auch im Alten Testament, also auch im Judentum ist dieser Gedanke vorhanden. Im Neuen Testament aber dann besonders deutlich unterstrichen durch Jesus. Das ist etwas, das ich in anderen Religionen so eigentlich nicht finde. Dass Gott eine persönliche Beziehung mit uns möchte, dass Gott die Menschen liebt und dass die Menschen, die etwas von Gott erfahren, dann auch reagieren können und auch Gott lieben können. Das meine ich, dass es etwas Besonderes ist, das wir sehr wohl hervorheben sollten als ein Kennzeichen des christlichen Glaubens. Die Liebe. Dann auf der nächsten Folie setze ich fort, die Menschheit erlebt und erlebte viele tragische Situationen und schaffte es trotz zahlreicher Versuche nicht, auf der Erde einen paradiesischen Zustand herzustellen. Gott kam dem Menschen hilfsbereit entgegen und wurde selbst Mensch. Ich versuche da eher nicht eine religiöse Sprache zu verwenden. Also paradiesisch, das wäre ein religiöses Wort, wird aber doch allseits verstanden. Und das Bestreben war in der Menschheitsgeschichte immer wieder da, so dieses Paradies auf Erden zu schaffen. Und manche politische Führer haben auch versprochen, dass sie uns dorthin führen möchten. Wir könnten dieselbe Aussage, die ich hier habe, auch religiös formulieren. Wir könnten sagen, durch den Sündenfall sind die Menschen verloren und Gott schickte seinen Sohn, um die Menschen zu retten. Da müsste man dann eben erklären, was ist Sünde, was ist verloren, was ist Sohn Gottes, was ist retten. Religiöse Sprache hat manchmal auch den Nachteil, dass manche Menschen diese Begriffe schon oft gehört haben und da auch schon ein bisschen abgestumpft sind. Ja, ja, das kenne ich, habe ich schon oft gehört. Da ist es gut, dann andere Worte zu verwenden, um dann neu die Aufmerksamkeit von Menschen zu erringen. Ja, das sind so Versuche von mir, aber jeder von uns ist natürlich selbst herausgefordert, seine eigenen Formulierungen zu finden, um seinen Freunden zu erklären, worum geht es im christlichen Glauben. Dann auf meiner letzten Folie habe ich dann noch von Gottes Initiativen zu den Menschen zu reden, berichtet die Bibel. Wir tun gut daran, aufmerksam zu sein gegenüber dem, was Gott uns sagen möchte. Gottes Initiativen zu den Menschen zu reden. Davon berichtet die Bibel. Hier wird am Ende schon angesprochen, dass es wichtig ist, dass wir dort, wo Gott redet, dass wir ihn ernst nehmen. Also, wir sind herausgefordert, auch so wie Paulus schreibt oder diese Hymne aufgegriffen hat, Christus wurde verkündet unter den Völkern und er fand Glauben in der Welt und daran dürfen wir uns auch beteiligen, dass wir verkünden und dass wir mit dabei sind, dass Menschen Glauben finden in der Welt. Amen.